Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore, dem Podcast, wenn es um Geschichte und Lore geht in Guild Wars 2. An meiner Seite ist heute Franz.
Hallo.
Es klingt so, als wärst du nie an meiner Seite sonst, aber...
Ich bin nie an deiner Seite.
Also aber, ja, du machst immer dein eigenes Ding. Du bist immer dein eigenes Ding, machst du immer. Weißt du? Dann wird immer gesagt, ja, du hast gerade das und das gesagt, ich will noch was ergänzen. Ja, ja, nee, ich kenne das schon.
Ich möchte mich davon distanzieren.
Und wir haben heute ein schweres Los, denn wir müssen über die, oder wir wollen über die Menschencharaktere sprechen, die wir ausgewählt haben, aber ähnlich schon bei den Char, obwohl nicht ähnlich bei den Char war es leichter, bei den Menschen gibt es halt unzählige Charaktere, die man nennen könnte.
Wir könnten eine Folge einfach nur losgezogen und den Namen genommen.
Ja, so sieht's aus. Wir könnten also einzelne Folgen machen zu... ja, Rurik, zu Gwen, nochmal zu König Adelbern. Es ist halt ganz schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen die Charaktere raus, die in der jüngeren Geschichte euch vor allem bewegen. Und natürlich zwei Charaktere, die sogar auf dem Cover von End of Dragons eine Rolle spielen, die also sehr aktuell auch, vermutlich dann auch aufgrund ihrer Geschichte natürlich, es geht ja um Geschichte hier, eine Rolle spielen. Und natürlich Königin Jenna zum Beispiel dabei, weil sie barfuß ist, offensichtlich, also ich meine, da muss man nicht drüber sprechen. Und König Kaudekus, sage ich schon, Mr. Kaudekus, weil er den geilsten Bart der Welt hat.
Diesen Ziegenbart.
Und Logan, weil er einfach eine Flachpfeife ist. Aber gut, reden wir gleich drüber. Ja, und wir haben uns also heute eingeschossen auf, genau, das habe ich ja schon erwähnt, 5 Charaktere. Das sind also Königin Jenna, Logan, Kaudekus, Kasmir, bitte nicht Kaschmir sagen, und Marjorie. Delacroix. Ja, ich bin auch Franzose übrigens. Halb. Ich bin wirklich halb Franzose, ne? Also eigentlich zu einem Drittel. Franzose.
Hast du nicht irgendwie Franzose,
Tscheche? Ich bin Franzose, Tscheche, Pole. Also ein Drittel. Ja. Also 1/3, ne? Okay, gut, haben wir es geklärt. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir fangen mit dem Charakter an, der wohl der generischste Held ist, der auch nur sein kann. Es ist eigentlich der Charakter, der, ich glaube, der kommt in jeder Fantasy-Geschichte vor.
Der Logan.
Es ist immer Logan Thackeray. Ich bin durch die Nebel jetzt irgendwie, weiß nicht rum.
Ja. Logan Thackeray. Ja,
Logan so in Mittelerde. Was mach ich hier, Frodo? Logan wäre halt Frodo, original. Logan wäre der, ich bin mir nicht so sicher. Okay, gut Leute, ihr merkt schon, also bei Menschencharakteren haben wir richtig Bock. Wo ich schon genau weiß, dass wir uns bei Sivari-Charakteren streiten werden, ne? Das ist jetzt schon klar. Yeah. Wir müssen, du willst bestimmt, dass wir Cape mit reinnehmen. Oh mein Gott. Ja. Okay, gut, wir fangen mal an mit Logan. Logan Thackeray, der wohl, witzigste Nachname, weil alle, der heißt ja wie Thackeray. Und ist also, Logan ist also einer der Charaktere, der auch sozusagen, ich würde immer sagen, einer der Schirmherren von Guild Wars 2, weil zu der, sage ich mal, der strahlende Held ist in strahlender Rüstung, der die Prinzessin, in dem Fall die Königin, beschützt, der sie auch irgendwie liebt und ach, und er ist ja so ein unfehlbarer Held und er nervt mich auch tierisch, aber er ist erstmal eins und zwar... ist im Prinzip der Kommandant der Seraphen, also praktisch der königlichen Wache, ist also sozusagen der, den wir auch in der persönlichen Geschichte erleben, als der uns da an diesem, weißt du noch, wie der da an diesem Tisch sitzt? Der an diesem Tisch sitzt, so dieses, ja, ich bin Logan Thackeray, so, komm, was, lass mal hören. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Das ist so ein richtiger Sesselfurzer erstmal am Anfang. Und er ist auch gleichzeitig ein, ja, er ist im Prinzip der persönliche, das ist ein bisschen strange immer, finde ich, aber er ist der persönliche Champion von Königin Jenna. Ja, sozusagen auch, also es ist wirklich dieses Königin Jenna, ich will jetzt nicht so eine Beziehung aufmachen, aber ist schon ein bisschen so seine dominierende Frau, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, es ist schon, also diese, ich wette, da gibt es auch irgendwelche Fanarts dazu. Bitte macht keine Fanart dazu. Aber bitte macht es nicht, oh mein Gott. Auf jeden Fall ist also er sozusagen der Held der Stunde für Queen Jenna. Und er ist am Ende auch ein. Und das ist ganz wichtig bei den Menschen, das merkt man ganz schnell, wo wir bei den Char eher so dieses von wegen im Namen von, da wird im Prinzip durch die Tat, die gerade aktuell gemacht wird, wird im Prinzip die Legende geschrieben. Bei den Menschen ist die Herkunft immer ganz wichtig, ja. Und schon bei Logan Thackeray geht's also los. Er ist also der Nachkomme zum Beispiel der Helden Gwen und Leutnant Kyren Thackeray oder Kyran. Ja, der Kyren Thackeray und Gwen wiederum. Und die macht man vielleicht nochmal so eine Spotlight-Folge. Ist also so eine richtige, also eine Legende, kann man schon fast sagen. Ein legendäres Wesen der Menschen. Und ist entsprechend auch natürlich sofort auch, muss so ein bisschen natürlich auch in dieser Nachkommensriege auch so ein bisschen seinem Namen gerecht werden, wenn man so möchte. Oder seiner Vorfahren gerecht werden. Und wenn man nochmal die Zugehörigkeit bestimmt, das haben wir ja letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon gesagt. Vor drei Wochen war keine Folge. Dass er also auch nicht nur zu den Seraphen gehört, später sogar noch der Packkommandant wird. Nein, er wird sogar noch der, oder er ist sogar das Ehrenmitglied von Ridlocks Trupp. Das wissen wir ja schon seit der Ridlock-Folge oder seit der Char-Folge. Und wie es dahin gekommen ist, werden wir heute nochmal ganz kurz wieder anschneiden, damit ihr da so ein bisschen auch in dem Tonus seid. Ich bin nur gerade sozusagen damit betraut, Logan zu besprechen. Du hast bisher nichts einzuwenden, Franz, wie ich merke.
Bis jetzt stimmt alles so.
Ist das so ist das jetzt so ein Kontrollpodcast? Lest
doch mit, okay, hat er Wind,
Bisher, okay, sieht ganz gut aus, genau. Und auf jeden Fall hat er auch einen Bruder, Dylan. Und Dylan macht Logan so ein bisschen das Leben schwer, im Sinne von, ich sage jetzt mal, im Sinne von erst sozusagen der, ich weiß gar nicht, ist ja der kleine Bruder? Ich glaube, der ja.
Dylan ist der ältere Bruder von Logan.
Ja, aber ich meinte, Logan ist der kleine Bruder von Dylan. Genau. Das heißt, es ist dieses, er ist schon diesem, ja, mein Bruder ist hochdekoriert, okay, dann, der kann mich mal, ich mach's nicht so wie er. So dieser, er ist so ein bisschen so dieser, nö, das möchte ich nicht, ne? Und deshalb ist eins ganz klar, er, das ist auch so ganz, ganz spannend, er hat gar keinen großen tragischen Verlust in seiner Jugend erlebt. Also er ist gar nicht so geprägt, er ist vor allem geprägt durch seine Herkunft und seinen Bruder im Sinne von, er macht halt sozusagen was anderes als er und wird gar kein Ehrenmitglied erstmal der Seraphen, sondern wird erstmal ein Söldner und macht da so ein bisschen seine Arbeit ein bisschen. Ich werde mal sagen, bei Logan for Thackeray habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen wie Aragorn, am Anfang so ein Waldläufer, cool, und dann lernen wir ihn aber kennen, wie bei Aragorn, wenn er dann diese scheiß Krone aufgesetzt bekommt im dritten Teil, und er wird der langweiligste Charakter der Welt. Dieser gekämmte, strahlende Rüstung tragende Held auf dem Pferd, so guten Tag, ich bin jetzt übrigens König, ich wollte es nur kurz sagen. So ganz komischer Charakterwandel auch. Und genauso ist es bei Logan. Ich denke mal, der wäre cool gewesen, hätten wir ihn kennengelernt in seiner rebellischen Jugendphase als Söldner. Dann wäre vermutlich der Typ gewesen, hey, was willst du, Mann? Ich mach mein eigenes Ding. Hey, mir doch egal, scheiß Königin. Päh. So, weißt du, aber er ist dann halt zu einem anderen geworden. Und was er macht, und das ist ganz spannend, das ist auch der Grund dafür, dass Logan am Ende auch mit Ridlock in Verbindung kommt. Er eskortiert also Versorgungskarawanen zur Ebon-Falke. Und das ist ja ganz spannend, weil im Prinzip damals gab es keine andere Transportmöglichkeit in diesem Gebiet, in dem gefährlichen Schargebiet. Das heißt, es mussten also Transporte organisiert werden. Es gab keine Asura-Portale, keine Portalmöglichkeiten, also musste man die einfach zu Fuß wegbringen. Das bedeutet also, Logan hatte eine sehr gefährliche, eigentlich schon, ich sage jetzt mal, immer tödliche Gefahr, die ihm eigentlich entgegenstand.
Ja. Ins aktive Kriegsgebiet oder Territorium der Char einzudringen, war quasi damit eigentlich automatisch immer der Tod, als es noch Feindgebiet war, sage ich jetzt mal.
Genau, und das Ding ist, er hat aber nicht nur das gemacht, er hat dann auch in seiner Geschichte sich darum gekümmert, zum Beispiel auch Char fallen zu stellen. Das haben wir ja schon mal besprochen vor 3 Wochen. Da ging es also darum, dass er dem Trupp, in dem auch Ridlock ein Teil war, im Prinzip eine Falle gestellt hat. Also es gab so einen Überfall. Und wie immer, wenn Menschen involviert sind, kämpfen Menschen gegen andere Rassen und dann gibt es eine Gefahr, die kommt. In dem Fall also ein.
Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal gehört habe. Ja.
Gibt es also eine Ogre-Gruppe, die sorgt dafür, dass sich die Char mit den Menschen verbünden. Am Ende bleiben nur die Char, bleibt nur Ridlock und Logan übrig. Und was wir beim letzten Mal ein bisschen rausgelassen haben, weil Franz sagte, das kommt nochmal in der nächsten Folge. Cave tritt dann auf den Plan. Ja, Cave, die sowieso keiner braucht.
Hallo!
Und Cave sorgt dafür im Prinzip, dass also Ridlock und Logan, die sich natürlich, nachdem sie gegen die Ogre gekämpft haben, wieder auf Tod gegenüberstehen und wieder bekämpfen, sorgt dafür, dass die sich wieder verbünden. Und am Ende werden sie sozusagen durch dieses Kriegsband so zusammengeschweißt, kann man fast schon sagen. Sie werden also zu einem Wesen, in dem sie sagen, okay, gut, wir müssen jetzt beieinander bleiben. Und Cave wird im Prinzip wie immer der neutrale, alles führende Figur, die dann die beiden zusammenbringt. Und dann kommen sie im Prinzip nach Löwenstein. Und ja, ja, dort gibt es halt, und gerade wenn ihr das Buch lest, The Edge of Destiny, geht es also darum, dass die im Prinzip durch ihr Kämpfen auffallen. Jenna wirft ein Auge auf ihn, auch er wirft ein Auge, also nicht auf, also wirft kein Auge auf sie, irgendwie, ich sage jetzt mal mit romantischem Gefühl, aber zumindest auch als Kämpfer. Und die verstärken am Ende nicht nur, also Logan verstärkt nicht nur dann natürlich die Königin als persönlichen Champion, sondern auch die Klingen des Schicksals. Und somit wird Logan ja im Prinzip zu der Person, die wir auch vor allem vor dem Start von GW2 schon kennen, als sozusagen der Held, dem wir dann beistehen als neuer Held der Klinge des Schicksals in der persönlichen Geschichte.
Quasi jede Rasse in GW2 hat den speziellen oder spezifischen Helden, der dann quasi ein Mitglied der Klinge des Schicksals war. Und für die Menschen war es halt einfach Logan. Wie für die Char Ridlock.
Was man ja sagen muss, er ist ja schon damals, ich habe gesagt, erst in seinen wilden Jahren, aber was zum Beispiel ganz spannend ist bei Logans Charakter, bereits damals, also als praktisch dann Ridlocks Trupp und Logans Trupp tot ist, machen sie eine kurze Pause, bevor sie sich umbringen, sagen, hey, pass auf, wir bestatten noch die Toten. Das ist sozusagen so dieser Waffenschütter im Sinne von der Ehre halber oder um die halt zu ehren, machen wir das. Das finde ich halt ganz, ganz schön, weil das zeigt, dass Logan abseits von seinem menschlichen, tyrannischen Verhalten so ein bisschen Ehre hat und so ein bisschen auch Ehrgefühl. Er ist also wirklich so ein geborener Soldat. Ja, so ganz, also für den sind wirklich so Ehre, Loyalität und Zuverlässigkeit sind super, super wichtig. Also wirklich super wichtig. Und das ist so eine Sache, die sich halt durchzieht. Und es gibt dann auch, wie gesagt, diese eine Szene, gerade als Captain der Seraphen, wenn er dann also auch Königin Jenna so die Treue schwört. Und man merkt immer ganz stark, dass Königin Jenna auf ihn aber einen ganz anderen Reiz hat, als nur die Königin zu sein. Sondern Jenna ist, naja, also wir können ja offen darüber sprechen, dass Logan in sie verliebt ist.
Ja. Oder? Und die Gefühle vielleicht nicht so erwidert werden, wie er sich das gerne
wünscht. Ja, gar nicht, weil Königin Jenna eigentlich mit Gräfin Anise eine Beziehung hat. Offensichtlich. Also,
okay.
Das ist jetzt nicht mein Wunschdenken. Nein. Aber das ist halt so ein Ding. Also Logan ist praktisch sozusagen also ich glaube, der ist schon hart. Der ist nicht mal gefriendzoned, der ist gechampionzoned.
Der ist richtig stuckt.
Also. Ich weiß ja, aber was ist der? Der ist... Ist der so Leibwächter-Zone? Ich weiß nicht, wie man das nennt, weil die sind auch nicht befreundet.
Ja, ich glaube, Schoßhündchen trifft schon.
Ja, Schoßhündchen, also stimmt schon. Ja.
Der macht ja wirklich gar nichts mehr, wenn die Königin sagt, nö, das machst du nicht. Hör auf zu atmen, macht er einfach.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein ziemliches Opfer. Das ist auch das Ding, das meine ich ja auch, das passt so gar nicht zu seinem anfänglichen Charakter. Das ist ein bisschen schade, weil es gibt nicht, also es gibt in der Geschichte von Logan keinen Punkt, wo man sagt, aha, deshalb wird er jetzt so.
Also, ich muss auch sagen, Logan war ja quasi der Erste, also ich habe ja auch mit einem Menschen damals angefangen, als ich GW2 gespielt habe. Und Logan wird ja so als wirklich richtig wichtige Person dargestellt und man lernt ihn so kennen und habe ich mir auch schon gedacht, okay, ja, der ist schon ein hohes Tier, aber je länger man mit Logan zu tun hat, desto unwichtiger wurde der. Also ich habe das Gefühl, man war selbst quasi meilenweit in der Autorität unter Logan und im Verlauf der Story ist man einfach die Wichtigkeit von dem Spielercharakter selbst ist einfach um das Tausendfache angestiegen im Vergleich zu Logan, obwohl der ja so richtig viel gemacht hat und auch quasi die linke Hand von der Königin Jenna ist.
Ja.
Also deswegen weiß ich nicht. Also er ist nicht. Er hat sich nicht gut entwickelt in der Story, sage ich mal so. Man hat ihn sehr, sehr schnell belächelt.
Ja. Ja, gut, kommen wir erstmal. Dann würde ich einfach sagen, Logan reicht auch erstmal. Über Logan lernt ihr ganz, ganz viel über sein Verhalten kennen. Was wir nämlich wissen, das ist ganz gut. Er hat nicht nur gedacht, eine Liebesbeziehung mit Jenna, er hat sogar eine magische Verbindung mit Jenna. Jenna kann ihn also wirklich kontaktieren und zu sich rufen.
Mein Mesmer-OP-Sitz.
Genau, und da sind wir auch gleich bei Königin Jenna als zweiten Charakter der Menschen, die wir betrachten wollen. Sie ist also eine richtig mächtige Mesmerin und die Königin der Menschen. Das heißt, das Spannende hier, und das finde ich ganz, ganz toll, ist, dass wir nicht wieder einen König haben irgendwie, sondern dass, das ist ja sowieso bei Guild Wars 2 ganz typisch, dass in der Geschichte auch ganz viel passiert mit Diversität, mit verschiedenen Geschlechtern, mit geschlechtslosen Wesen. Das finde ich super spannend. Und dass man halt auch nicht sagt, dass die Männer irgendwie immer an der Macht sind, sondern dass halt einfach Königinnen, weibliche Geschöpfe zum Beispiel, da auch in dem Fall natürlich dieses Patriarchat aufbrechen. Und das ist ganz spannend, auch hier natürlich für Konflikte sorgen. Denn Königin Jenna, ich mache mal einfach weiter, ich weiß, Königin Jenna ist jetzt nicht dein Lieblingsthema. Königin Jenna, also als mächtige Messmann, ist sogar so krass, muss man sich mal einfach mal vorstellen, dass sie zum Beispiel auch dem Ogre-Aufstand ein ganz großes Problem. Übrigens, die Ogre sind eigentlich auch eine richtig große Bedrohung gewesen.
Was man gar nicht so denkt, wenn man gewinnt.
Ja, das stimmt. Einfach 1-1-1. Oh, sind alle tot. Upsi. Die hat zum Beispiel, sie ist so mächtig, dass sie einfach Kragatorik als Mesmer-Illusion erschafft hat. Das heißt, Kragatorik als Mesmer-Illusion war so überzeugend von ihr, dass die Ogre im Prinzip sich geschlagen geben mussten. Und das ist schon...
Die waren ja Ogre, die gebrannt waren.
Ja, und also das ist schon... Die Diener von Kalkatur. Das ist schon wirklich... also richtig, richtig, richtig krass. Also das ist... Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber man sieht es zum Beispiel auch in der Lebendigen Staffel 3, wenn sie ganz Götterfels mit einer Schutzkuppel umgibt. Also ja, wenn ihr euch mal,
einfach nichts sein.
Wenn ihr euch mal vergleicht mit ihr, ihr könnt diese ganz kleine Schutzkuppel beschwören als Mesmer. So nach dem Motto, hey, ich bin Level 80 Mesmer, ich habe Top-Stats und König Jenna macht so, sorry,
ich Gefühl, alle Story-Mesmer sind super OP.
Ja, ist aber auch
man
so.
Selbst, ja. Also Jenna, Anis, Kashmir, extra Kashmir gesagt.
Oh, alter Schwede, ey, Junge.
sind richtig, richtig OP.
Ja.
Also auch alle Gegner Mesmer sind super stark, aber man selbst kann eigentlich nichts.
Ja,
also Mesmer
wirklich.
Ist eigentlich die Klasse, die man sein will, wenn man in GW2 ist.
Und das Ding ist zum Beispiel jetzt auch, und das ist eine ganz spannende Sache schon mal zur Geschichte von Königin Jenna, im Prinzip könnte eine mächtige Mesmerin in dieser Form, manche denken ja, dass vielleicht sogar eine Göttin in Jenna steckt. Also es gibt zum Teil auch die Theorie, dass zum Beispiel Lyssa eigentlich Jenna ist. Das heißt, dass Jenna gar nicht existiert als Charakter, sondern dass Lyssa sich ganz einfach die ganze Zeit als Jenna ausgibt und sozusagen über die Menschen regiert. Auch wenn man die Geschichte betrachtet, wie Lyssa unter den Menschen gelebt hat, passt das ein bisschen zu Jenna im Sinne von, wie sie hat versucht, im Einklang zu leben mit allen Menschen. Das ist schon ganz spannend. Diese zweigeteilte oder diese Doppeldeutigkeit von Lyssa findet man aber bei Jenna jetzt nicht unbedingt, obwohl sie auch zwei Seiten haben kann mit Sicherheit. Auf jeden Fall ist Jenna erstmal, und das ist wieder so ein Ding wie bei Logan, eine Nachkommen eines großen Menschen. Offensichtlich ist jeder, der einen Rang und Namen hat, ein Nachkomme eines großen Menschen. Und zwar ist sie direkt auch eine Nachfahrin von König Doric. Ihr wisst noch, Doric, also der Menschenkönig, der erste, der auch den Blutstein versiegelt hat mit seinem Blut. Und ganz wichtig, sie ist im Prinzip die Nachkommen eines Bastardkindes, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben ja eben über Salma gesprochen. Im Prinzip ist es so, dass also die sogenannte Salmarische Dynastie, also die Königsfamilie, die also wie wiederum Kryta beherrscht hat, ist ja auch im Prinzip der Grund dafür, dass es überhaupt Götterfels gibt. Und damit ist sie also im Prinzip nicht nur eine Nachfahrin eines großen Adligen, aber sie ist auch Nachfahrin eines bürgerlichen Bastardzweiges der Familie. Das heißt, sie vereint sozusagen beide Seiten und genau das wiederum finden wir auch in ihrer Regierungsstil wieder. Das heißt, sie ist an die Macht gekommen und hat hier im Prinzip ganz klar sofort eins an den Tag gelegt, nämlich eine Herrschaftsform, bei der sie im Prinzip alle gleichstellt. Und wir wissen ja schon, ich habe ja immer gesagt, es gibt bei den Menschen so Game of Thrones-Allüren, dass natürlich eine Gleichstellung von Adel und Bürgertum, das mag natürlich der Adel nicht. Ja, der Adel denkt sich so, Entschuldigung, aber mein Großvater war ein König, jetzt soll ich einfach mit Bürgern zusammen speisen? Nee, lass mal bitte. Und das ist genau das große Problem, was im Prinzip hier also den Grund dafür im Prinzip gibt, warum auch Queen Jenna, ich weiß gar nicht warum, Königin Jenna am Ende auch sozusagen von manchen gehasst wird, von manchen sehr geliebt wird. Das heißt, das Volk liebt sie eigentlich, der Adel wiederum findet sie nicht so geil. Und gerade auch wenn wir über Caudecos gleich nochmal sprechen, zeigt das immer ganz gut, dass wir hier also einen ständigen Konflikt haben zwischen dieser Herrschaftsform und den Wünschen dieser Menschen, die noch immer eigentlich nicht irgendwie Friede wollen. Wir wissen ja, Königin Jenna, auch ein Kandidat, der dafür sorgt, dass am Ende Char und Menschen sich verbünden. Und natürlich wollen das aber diese ganzen Separatisten nicht und die ganzen ja, Leute, die also im Prinzip noch immer die Menschen ganz hochleben wollen. Wir hatten es ja eben gerade schon angesprochen bei Logan schon oder auch letzte Woche bei der Menschengeschichte, dass die Menschen also zum Teil immer noch sich also für das Beste halten. Und ja, das findet halt Jenna nicht so und es ist im Prinzip so, dass sie also permanent sozusagen gegen diese politischen Intrigen kämpfen muss und generell aber auch manchmal eher als schwache Anführerin gilt, denn sie hat es halt noch immer nicht geschafft, die Banditen- und Zentaurenprobleme zu lösen. Gleichzeitig ist es auch so, dass man, ich glaube sogar die Nonnen waren das in dem Fall, die also gesagt haben, dass Königin Jenna generell eher als schwächere Königin wirkt oder nach außen hin das ausstrahlt, weil sie halt von so vielen Leuten abhängig ist. Sie hat also sozusagen Gräfin Anice als ihre Leibwächterin, sie hat Logan als ihren Schoßhund, sie hat Berater, denen sie vertraut. Sie hat ja im Prinzip auch einen, wenn man sich mal den Thronsaal anguckt, ist ja ein Thronsaal, wo sie nicht irgendwie auf so einem riesigen Thron sitzt, sondern wo drauf sitzt sie?
Sie sitzt auf so einer roten Couch.
Ja, ich weiß nicht, sie liegt immer da drauf, oder? Sitzt sie da drauf?
Also, ich glaube, sie steht davor. Also sitzt,
aber warte mal, gab es nicht mal eine Sequenz, wo sie darauf so, dass sie fliegt?
Das war vielleicht die Fanfiction. Ich weiß gerade nicht. Da ist auf jeden Fall dieses rote, keine Ahnung, Porno-Couch oder wie auch immer man die nennen will, vor der sie immer steht mit Anice und ihrer Katze.
Ja, okay. Okay.
Ich weiß gerade gar nicht, ob sie... Ich glaube, sie sitzt einmal ganz... oder liegt einmal drauf und steht dann auf, wenn wir quasi die Story-Instanz betreten oder so. Ganz genau weiß ich es auch nicht.
Auf jeden Fall, wenn wir über die Geschichte sprechen, müssen wir natürlich auch erstmal darüber sprechen, wie Königin Jenna eigentlich Königin geworden ist. Das wissen ja die meisten. Ich habe gerade schon gesagt, sie ist im Prinzip also eine Bastardtochter, ja. Und bei Königin Jenna spielt die glänzenden Klingen eine ganz, ganz große Rolle überhaupt bei der Königsfamilie. Die Königsfamiliengeschichte ist so ein bisschen spannend, weil... Im Grunde wurde also die Identität nicht nur von Königin Jenna, sondern auch von, also es gibt im Prinzip dieses Gerücht, dass es noch einen zweiten Thronerben gibt. Und es ist im Prinzip so, dass der Königin Jaden, also Jaden ist im Prinzip der Vater von Queen Jenna, der ist im Prinzip verschwunden mit seiner ganzen Familie und somit ist nur noch sie übrig, Königin Jenna, als eine Bastardtochter, also sozusagen nur halb, ich sage jetzt mal, halbadliges Blut und es soll angeblich noch einen zweiten Erben geben und du auch als Accessoire-Sammler, das Medaillon von Kryter, was es gibt auch als Item, das soll im Prinzip uns zeigen eigentlich, wer der andere Thronfolger ist, falls Königin Jenna sterben würde. Und das Coole ist auch, dass im Prinzip die glänzende Klinge auch weiß, wer der andere Thronfolger ist, aber es nicht sagt. Ja, das heißt, Königin Jenna ist noch immer alleiniger Erbe, weil der andere Erbe sozusagen geheim gehalten wird. Ja. Keiner weiß, wer das ist, keiner weiß, ob das mal irgendwann eine Rolle spielt, aber auf jeden Fall ist es so, dass im Prinzip Gräfin Anice, ja, die kennen wir ja auch, ist ja auch eine Messmerin, Überraschung.
Auch.
Kann auch sein, dass Gräfin Anice Königin Jenna ist oder umgekehrt. Auf jeden Fall wird in der Geschichte die Prinzessin Jenna, also von Gräfin Anice, aufgezogen, ja, und das Ding ist halt, im Prinzip wird sie ganz einfach als Thronerbin gehandelt, besteigt den Thron und wird dann zur Königin gekrönt, ohne irgendwelche großen, ich sage jetzt mal, ja, krassen Folgen. Da gab es also nichts Großes. Das Ding ist auch, ich sage jetzt mal so, dass im Prinzip die, also es gab immer so diesen, es gibt noch immer diesen Machtkampf, dass eigentlich auch Minister zum Teil einfach diese Krone beherrschen wollen, aber Königin Jenna lässt sich da halt nicht reinreden. Und das Problem ist hier, dass im Prinzip, oder das Problem ist, dass also Königin Jenna auch mit so ganz, ganz normalen Sachen gebrochen hat. Zum Beispiel hat sie also die ganzen Wachen entfernt, sie ist halt nah am Volk, sie macht dieses Festival für das Volk und das gefällt halt wirklich diesen ganzen Leuten nicht, weil sie halt zu nah am Volk ist und damit eigentlich ihrem Erbe nicht gerecht wird. Ihr kennt das ja auch schon aus der echten Welt, dass man also praktisch dann auch nur in den hohen Kreisen verkehren sollte, einfach nur, weil man natürlich...
zu perfekt für die ganzen.
Ja, und vor allem zu bürgerlich, also sie ist zu nah an der Bürgerlichkeit, das ist, glaube ich, das große Problem. Genau, und ja, im Prinzip ist das ein ganz, ganz, ja, eine ganz wichtige Person, weil Königin Jenna ähnlich auch, finde ich, noch immer zu Almora wirklich auch global eine große Rolle spielt. Also Königin Jenna ist aufgrund ihrer, also das ist halt so ein Charakter, das wäre so dieser Char, den ich mir im Anime vorstellen könnte, der immer eine große Rolle spielt, weil sie halt einfach als Königin gilt, aber wenn die auftritt, sozusagen, macht sie eine Bewegung und auf einmal ist der Bösewicht, der seit 5 Staffeln alle terrorisiert, mit einem Fingerschnipsen tot. So. Weißt du, was ich meine? Und dann, und dann kommt so der Moment und sie sagt dann so, ja, ich wollte nicht eingreifen, aber ich dachte, es ist an der Zeit. Und sie geht wieder. Sie geht einfach wieder. Nee, Entschuldigung. Sie portet sich raus aus dem Raum. Yes, das ist... Ja, ich weiß nicht.
Auch richtig gut. Also, sie hat nicht wirklich viel Screentime. Und also sie hat jetzt auch nicht irgendwie viel, wo sie storytechnisch, was man zu ihr geschrieben hat oder wirklich Einfluss auf irgendwas. Aber das, was man von ihr weiß, also ich finde... Königin Jenna ist so ein Charakter. Also aufgrund dieser Unwissenheit rechne ich also damit, dass sie eigentlich hidden okay ist. Also die muss ja wirklich ultra das krasse Tier sein. Also das, was sie ja immer alles gezeigt hat. Und im Prinzip hat sie nichts gemacht. Ja. Aber wenn sie was gemacht hat, dann war das halt einfach maximal krass. Und sie hat es einfach so abgeschüttelt, als wäre das nichts. Also ich glaube, Jenna ist... ein Charakter, der wirklich richtig, richtig stark ist oder von dem wir denken, dass er richtig stark ist, aber der eigentlich gar nicht so stark ist.
Und das ist also das,
es ist halt diese Unwissenheit, die es bei anderen Charakteren auch gibt, wobei ich bei anderen Charakteren sagen muss, okay, die wirken jetzt trotzdem nicht irgendwie gut geschrieben oder wirklich stark oder ich will nicht wirklich mehr von denen sehen. Also für mich sind die halt einfach irrelevant, aber bei Jenna ist es so, aufgrund dessen, dass wir so wenig wissen und von dem, was wir wissen, ist es halt ein Charakter, von dem ich denke, dass der echt, echt wichtig, stark und ich glaube es, also sie wird zwar als schwächere Anführerin der Menschen, wie du ja schon gesagt hast, von der Norn zum Beispiel dargestellt, aber ich glaube, sie ist momentan sogar die stärkste von allen.
Das glaube ich, das war halt und auch dieser Moment in der Living Story 3, sage ich ja nochmal, das ist dieser Moment mit der Kuppel gewesen, wo einfach,
mit dieser Katze.
Also das Ding ist halt auch, sie steht da mitten, wird angegriffen und es ist ja einfach alles scheißegal, sie macht so, also das ist halt so, macht so diese Kuppel und sagt so, also das ist so dieses, Leute, ich dachte, kriegt das selbst hin, ich mache erstmal die Kuppel, löst man das Problem und geht zurück zu ihrem Thron. Weißt du so, das ist
genau,
so dieses...
Genau, sie hat einfach die Kuppel gemacht,
ja,
das ist so geil. Und, aber die Gegner hat sie nicht bekämpft, das mussten wir dann wieder machen.
Das ist so ein richtiges, also deshalb ist ja auch noch immer der Gedanke da, dass Leute glauben, sie könnte ein Gott sein, es könnte den Gott in ihr stecken, weil sie halt zu, die ist auch oftmals, wirkt sie sehr, sehr über den Dingen stehen, so erhaben, so als würde ihr das nichts ausmachen können.
Genau, sie ist sehr, sehr oft einfach viel zu gelassen, finde ich. Also ich habe jetzt noch nie Jenna irgendwie erlebt, dass sie jetzt wirklich geschockt oder eingeschüchtert
war. Gab's doch nicht, glaube ich, oder?
Von irgendwelchen Situationen. Also die war immer irgendwie... Also es kann auch einfach sein, dass sie die Rolle als Königin wirklich gut drauf hat, aber ich glaube einfach, sie weiß von sich selbst oder sie hat einfach das Storybuch von Arena nicht selbst gelesen und weiß, okay, ich habe den Plot haben, aber ich kann einfach gar nicht sterben. Ja, also wirklich, Jenna, ich finde, doch, die ist schon gut geschrieben. Und sie hat halt einfach eine Katze.
Ja, aber also man muss aber nochmal darüber sprechen, das ist nochmal das, was ich sage. Ein guter Charakter muss halt nicht permanent eine Rolle spielen. Logan zum Beispiel geht mir einfach nur auf den Sack, der hat auch keinerlei Tiefe gefühlt.
Ja, genau das komplette Gegenteil, von dem weiß man viel und man möchte nichts wissen.
Ja, genau, und bei Königin Jenna ist es dieses cool. Einfach, wenn sie auch dann so dieses nach dem Motto, irgendwie es gibt so Probleme und dann sagt sie, Anis wird für mich mal kurz vorbeischauen. Und dann, das ist so, dieses, weißt du noch, dieses, Living Story 3 war das doch diese, wo die dann sich treffen und dieses Bankette gibt's da. Super gut!
Oder wo sie in dieser Living Story 3 und dann mit Estelle, wo das rauskam, dass sie eigentlich böse ist und sie dann so, well, wenn das, wer hätte das denn kommen sehen? So.
Ja,
sie quasi so an der Säule
und
aus dem Schatten gedreht.
Ach. Ist so geil eigentlich.
Und so Snaps und alles Mögliche.
Ja, das ist schon echt cool. Es ist schon richtig cool. Ja, es ist auch ein bisschen so, also ich habe das Gefühl, manchmal sie möchte einfach alle anderen testen. Sie weiß schon die Lösung, aber sie testet die anderen. Ja. So weißt du, so nach dem Motto, guck doch mal für mich vorbei. Ja, also ihr merkt schon, wir sind Fanboys und sie ist natürlich die ganze Zeit barfuß.
Und jetzt das kommt auch irgendwie eine komische Eigenschaft, die sehr, sehr oft im GB2 auch erwähnt wird, dass sie barfuß ist.
Das ist halt, und ich glaube noch immer, dass irgendein Schreiberling da ganz komische Vorlieben reingesteckt hat. Und jetzt kommt aber auch das Nächste. Und jetzt halten sich bitte alle Herren und auch die Damen am Stuhl fest. Zum Teil ist es ja auch so, dass die Mesmer, auch Kasimir, vielleicht auch Jenna, zum Teil ja ganz einfach nackt sind. Die laufen also nackt rum, aber zaubern sich ihre Rüstung im Prinzip herbei, ihre Kleidung. Ja, das muss man auch nur. Ja, also jetzt können natürlich die einen oder anderen, jetzt gehen die anderen, hey, guck mal, jetzt hätte ich gerade den Katzen, die hätte auch nackt sein können. Das ist so richtig dumm. Ich erinnere mich noch daran, das habe ich mal in irgendeinem Stream erwähnt, auf einmal kam einer, das heißt also, ich kann ihm jetzt immer nackt verstehen. Ich so, ja Leute, stellt euch euren MMORPG-Charakter nackt vor, richtig gut, ganz, ganz wichtig, viel, viel Spaß dabei, keine Ahnung, was mit manchen los ist. Okay, Königin Jenna im Prinzip auch damit schon umrissen. Mehr musst du zu Königin Jenna erstmal nicht wissen, reicht aber auch aus, um sie einfach nur gut zu finden, finde ich persönlich. Und ich würde sagen, um das Königs Problem. Ich denke mal, das sind sehr gute Charaktere, um das ein bisschen zu umfassen und auch um einen Antagonisten mal mit reinzubringen. Das gab es ja im Prinzip auch bei den Charme über Antagonisten gesprochen. Bringen wir ins Spiel unseren Caudecus. So, ich mach ganz kurz nochmal den Einstieg bei Caudecus, wenn es okay ist für dich, Franz.
Ja, klar, wenn du willst.
Gerne. Caudecus, Minister Caudecus oder auch Caudecus Beetlestone. Ist also im Prinzip die abartigste Ministerkonsorte, die man sich vorstellen kann, aus den Reihen der Minister, und ist im Prinzip auch der im Prinzip als möglicher Ersatz für Königin Jenna gehandelt wird oder gehandelt wurde. Zu Jenna, ja, oder? kann man eigentlich so sagen. Also im Prinzip ist Caudecus der sagt, Adel über dem Bürgertum. Und Jenna sagt, alle sind gleich und da gibt es den Konflikt, boom. Und Caudecus ist aber auch eher der, also das Problem an ihm ist im Prinzip, er vereint charismatische Züge mit sehr, sehr schlangenhaften Zügen.
Krieger-Schlangenzunge.
Ja, genau das ist er. Er ist Krieger-Schlangenzunge, aber er hat aber auch noch Macht. Das ist das Gefährliche an ihm. Das heißt, er weiß, wie er Macht einsetzt. Er kann sie einsetzen. Er setzt sie auch ein, das wissen wir schon mal. Und er ist einfach zu mächtig in diesem ganzen Konstrukt. Aber er ist ganz wichtiger, er hat ein ganz wichtiges Kind auch für die Geschichte. Das ist dann Demi Beetlestone, also für die Geschichte zumindest wichtig, wenn es um so ein bisschen Menschengeschichte geht, ein bisschen tiefgründigere Sachen. Und er ist im Prinzip auch der, und das ist ganz spannend, er ist auch der, der das Ministerium überwacht und auch hier die Ministeriumswache im Prinzip kontrolliert. Und das heißt im Prinzip, das ganze Ministerium gehört eigentlich ihm, das kriegen wir auch dann raus. Er hat da also ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Uhren und Augen. Und was wissen wir noch über Caudecus, Franz, über seine Geschichte?
Wir wissen zum einen unter anderem auch, dass er in GW2, sieht man das auch, dass er für den Jahrmarkt verantwortlich ist. Also in Götterfels gibt es ja einen Jahrmarkt und der soll ja dann quasi den Bürgern für die schwere Zeit, weil das ja auch in Götterfels sind ja viele Distrikte, die jetzt irgendwie unter anderem auch Flüchtlinge beherbergen und die Menschen ja an sich, wie wir ja aus dem Podcast letzte Woche erfahren haben, eine Rasse sind, die eigentlich die ganze Zeit nur kassiert haben, soll dieser Jahrmarkt quasi einfach ein bisschen Trost spenden. Und das ist, finde ich, interessant, weil dieser Jahrmarkt ist ja eigentlich eher was Unschuldiges und eher was Glückliches oder Freudiges. Und dass der Charakter damit assoziiert wird, sorgt dafür, dass quasi ein falsches Bild von ihm bei den Menschen oder bei den Bürgern von Götterfels quasi zurückbleibt. Also er wird ja eigentlich eher mit was Positivem assoziiert,
aber,
wenn man ihn nicht kennt.
Aber muss auch hinzufügen, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, er ist halt auch eigentlich ein Kriegsheld. Muss halt auch noch dazu sagen, das ist halt, also das denkt man gar nicht, wenn man Caudecus so sieht, dass er ein Kriegsheld ist. Er war halt einfach mal General.
Sogar ein recht großer, ne?
Ja.
Also General direkt.
Genau, also er war der Anführer vom Unabhängigkeitskrieg zur Zeit von Ascalon noch. Das heißt, er war im Prinzip der also dann gar nicht so profitierte vom Waffenstillstand, sondern der gesagt hat, ja Leute, ich kann mein Ding nicht beenden, jetzt haben wir auf einmal Frieden mit den Affen, mit diesen Char-Katzen. Richtig. Deshalb auch sein Hass auf diese Char und diesen Frieden. Okay, sorry, Franz, bitte weiter.
Ja. Das ist richtig, was du gesagt hast. Also er hätte ja auch gar nicht von sich aufgehört.
Ja,
er hat ja
genau.
Nur, oder dass er nicht gestorben ist, zeigt ja auch, dass er irgendwie kämpferisch erprobt sein muss. Aber ist er wirklich nur diesen Waffenstillstand? Das ist quasi seine Karriere zum Stillstand gekommen. Aber zudem, wie du schon gesagt hast, ist er eigentlich quasi die Opposition zu Jenna. Königin Jenna hat immer auch, man kann sagen, die Politik oder der Menschen ist quasi in zwei Bereiche oder zwei Parteien gespalten. Also die Parteien, die mit Königin Jenna sind und die Partei, die mit Minister Caudecus sind. Und als Spielercharakter selbst ist man natürlich bei der Königin auf der Seite und kriegt dann immer mehr in der Person-Story mit, dass Caudecus gar nicht so charmant und nett ist, wie er eigentlich immer darstellt. Also viele der NPCs oder der Ministerialwache zum Beispiel, die einen als Spielercharakter zum Beispiel verhaften wollen oder sowas, stellt sich dann über tausend Ecken raus, dass Caudecus da die Finger mit im Spiel hat. Also er ist ein bisschen wie Abaddon, der dann am Ende für alles verantwortlich war, nur bei den Menschen. Also er hat für alle Probleme irgendwie mitverantwortlich. Also er hat ja Banditen und Zentauren dazu benutzt, irgendwie Karawanen zu überfallen und dann die verschiedenen Attentaten auf Königin Jenna geplant. Und er hatte natürlich aufgrund dessen, dass er die Cousine von Fürstin Vi geheiratet hat, auch sehr, sehr hohe Macht innerhalb des Rates oder des Ministeriums da. Die Familie Vi, die kennen wir ja auch als Menschencharakter oder als Spieler. Mhm. Später dann auch in der Living Story 3 durch die Tochter, weil die ja auch wieder, Spoiler, ein Mesmer ist und super OP.
Oder auch böse.
und dann wieder lädt.
Ja, ja.
Er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr, sehr hohen Rang und ich finde, ihm wird, also er wird nichts, es ist so, er hat ein bisschen diese Pallava-Joko Tour abbekommen, also dafür, dass er so viel Unheil anrichtet, wird er quasi immer nur belächelt. Also Königin Jenna hat ja, also sie weiß von allem, was er macht, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt für sie keine Überraschung ist, was da rausgekommen ist, sondern das war ja schon bewusst, aber es wurde halt einfach nur so, ja, wir können nichts machen oder ja, lass den nur machen. Was ja dazu dann geführt hat, dass er quasi dann bis zu der Offenlegung auch in der Living Story 3 mit dem versuchten Attentat und davor schon in der Dungeon Story war das ja in seinem Anwesen, dass er quasi aktiv versucht hat, die Königin umzubringen. Und als das rausgekommen ist und gescheitert ist, ist er ja dann verschwunden und ist er so nicht mehr aufgetreten in dem Ministerium der Menschen, sondern war anderweitig beschäftigt.
Aber das Spannende ist ja, also ganz kurz mal, du hast es wunderbar umrissen mit ihm. Das Ding ist halt, was er auch macht, er unterschätzt Jenna maßlos, finde ich.
Ja.
Er überschätzt sich immer, aber ganz klar, das Spannende ist halt bei diesem Charakter, da ist er eigentlich auch sehr gut geschrieben, er ist halt unerkannt super mächtig im Sinne von, was er, also wenn man die menschliche Story mal spielt, er eigentlich im Prinzip wirklich, was du gesagt hast, alles ist von ihm inszeniert, damit er irgendwie Profite daraus schlägt. Genau. Und das ist halt schon, also deshalb auch dieser gerissene Touch bei ihm, der ist halt unglaublich intelligent eigentlich, im Sinne von, wie erreicht er seine Ziele, wo muss er die Stellschrauben verstellen, um dann irgendwie voranzukommen. Auf jeden Fall kann man erstmal festhalten, dass er am Ende eine ganz mächtige Stellschraube verstellt, und das ist die Stellschraube, indem er sagt, er übernimmt die Führung des Weißen Mantels. Der Weiße Mantel war ja schon mal ein Thema bei uns, und er verschwindet also dann nicht nur ganz einfach, um irgendwie, weiß nicht, Urlaub zu machen, sondern er verschwindet einfach und offenbart sich als Anführer des Weißen Mantels. Und hier ist auch wieder diese Cleverness auch ein ganz, 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 ganz großer Punkt, und zwar als Anführer des Weißen Mantels will er ja im Prinzip den Weißen Mantel, dass der Weiße Mantel ihm folgt. Was er nicht weiß oder was er dann rausfindet, ist natürlich, dass der Weiße Mantel aber versucht, die Mursat wieder zu erwecken. Und ein vorausschauender Punkt ist ja im Prinzip, um Lazarus zu erwecken, einen der Mursat, muss man also seine Aspekte vereinen. Und er nimmt mit Absichten ganz gezielt einen Aspekt weg, damit er nicht wieder erweckt werden kann, damit Caudecus der alleinige Herrscher des Weißen Mantels bleibt. Das heißt, das zeigt wieder mal, wie vorausschauend er auch plant. Ja, das heißt, er beschäftigt sich damit, er macht das Ding, wird natürlich dann überrumpelt, weil dann doch auf einmal ein Muster erscheint, ist ja aber eigentlich Balthasar. Und Caudecus verliert diesen Moment der, ich sage jetzt mal, Überlegenheit in dem Moment, finde ich, wenn er also sozusagen entlarvt wird, gleichzeitig aber auch noch doppelt entlarvt wird. Also er wird entlarvt als Anführer des Weißen Mannes, aber verliert dann gleichzeitig auch noch diesen Status, weil auf einmal ein Mossad auf den Plan tritt.
Ja,
Und ich finde, da kommt es dann zum Bruch des Charakters ein bisschen, bis hin eben dann zum Wahnsinn, wo er dann eben ganz einfach sich Blutstein zuführt und dann mutiert und am Ende dann von uns getötet wird. Ja, das ist so ein, also es ist auch zum Teil, also das, was den Menschen antreibt, ist halt kompletter Machthunger. Machthunger und ich, was ich mir halt...
Unglauben.
Ja, warte gleich. Was ich mir halt auch gut vorstellen konnte bei dem Charakter, wäre noch so ein Rückblick gewesen in die Militärzeit, dass er vielleicht ganz einfach General geworden ist, weil irgendwie seine Eltern von Char getötet wurden. Irgendwie dieser, also praktisch, dass sein ganzes Leben geprägt war von Hass, von Gewalt und dass er das am Ende auch, dass dieses Macht haben oder Kontrolle haben, dass es ihm so wichtig war am Ende, dass er halt einfach alles vergessen hat. Seine Tochter stirbt, er ist dafür verantwortlich, etc. Das heißt, ich finde, man merkt richtig, wie dieser Mensch auch ein gebrochener Mensch ist. Ja, in seiner Art und Weise. Und das finde ich, auch hier muss man wieder sagen, natürlich bekommt er jetzt nicht die Zeit vielleicht wie ein Logan, aber auch hier ist das wieder sehr gut geschrieben und man sieht diesen Wandel auch und vor allem dieses große Ganze. Ja, was aber, ganz kurz nochmal, was ist nochmal mit Logan und Caudecus? Jetzt kommt nämlich was sehr, sehr Interessantes, wenn es um die Geschichte und die Handlung von solchen Charakteren geht.
Ja, ich weiß nicht, ob man das als Easter Egg bezeichnen kann.
Es ist aber schon ein bisschen, so ein stranges Ding wie das mit den Füßen. Es ist
subtil dargestellt oder angedeutet. Aber auf jeden Fall, damals, als Logan quasi zum Champion von Jenna wurde oder sich für sich einen Namen für sich gemacht hat und dann Vorstand von Kapitän der Seraphen wurde, war natürlich als Minister Caudecus auch dabei und hat dem Ganzen ein bisschen so zugeschaut, so ein bisschen wie das verliebte Schulmädchen auf dem Pausenhof. und hat dann angefangen, tatsächlich Bilder und Collagen von Logan Thackeray zu sammeln und die bei sich in seinem Anwesen in Beetletoon aufzuhängen. Und das bekannteste oder erschreckendste, verstörendste Bild, sage ich jetzt mal, ist quasi ein Porträt von Logan Thackeray, was in seinem Schlafzimmer hängt. Also in Caudecus eigenem persönlichen Schlafzimmer hängt ein riesengroßes Bild von Logan Thackeray. Und wir selbst in der Story 3 finden das jetzt zusammen mit Kanach. Also Kanach ist auch wirklich ein sehr guter Charakter dafür, dass es, weil er ja auch ein bisschen so Spitzen gibt und wir als Spielercharakter sind ja so, ist das Logan in seinem Schlafzimmer? Und dann wird ja auch drüber gesprochen, dass wir am besten Logan nichts dazu sagen sollen, also ihm nichts sagen sollen, weil das ihn wahrscheinlich auf ewig verstören würde. Aber Caudecus hat quasi, also das ist ein bisschen so diese Liebestriade in Anführungszeichen. Logan mag Jenna, Caudecus mag Logan und Jenna mag beide nicht.
Also. Ja, das ist halt, also ich glaube wirklich, würde jetzt Caudecus noch leben und er wäre nicht böse, dann würde unser geliebter Char-Autor eine Liebesgeschichte schreiben über Logan und Caudecus. So eine Anschmachtungsgeschichte, wie Caudecus in Unterwäsche über das Porträt von Logan streift mit der Hand.
Wir finden einfach ein Tagebuch von Caudecus.
Oh mein Gott, stell's dir vor einfach. Oh mein Gott. Heute habe ich ihn wieder gesehen in seiner strahlenden Rüstung.
Vielleicht mag er Jenna deswegen auch nicht, weil Logan.
Oh, ganz, ganz wilde Theorie. Er ist eifersüchtig. Ja. Oh mein Gott.
Ganz weird.
Auf jeden Fall eine real kleine Trivia-Geschichte zu Caudecus. Und damit schließen wir das Thema Adel noch immer nicht ab, denn wir haben noch einen letzten adligen Menschen in unserer Reihe und das ist die wunderbare Kasmir. Wir sagen bitte nicht Kaschmir oder Kasmir. Kasmir, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir bleiben dabei. Genau, Kasmir Maid, Franz, großartiger Charakter, großartiger Mensch, oder?
Ja, also ich finde, von allen Charakteren, jetzt um es schon mal vorwegzunehmen, die wir heute darstellen, ist tatsächlich nicht mein Lieblingscharakter, aber Platz 2.
Oh, wirklich?
Ja, und sie ist natürlich, wie wir heute schon ab und zu mal erwähnt haben, auch eine Mesmerin und demnach OP. Und wie du schon richtig gesagt hast, sie gehört dem der Adelsfamilie von Götterfels, also der Menschenhauptstadt, an und ist demnach auch, hat sehr viel Reichweite oder sehr viel Macht. Allerdings hat sie im Vergleich zu anderen, also zum Beispiel Caudecus, der jetzt nicht wirklich irgendwie eine krasse, einschneidende Vergangenheit hatte oder ein krasses Erlebnis, ist ihr sehr viel zugestoßen, sag ich jetzt mal. Also sie gehörte zwar der Adelsfamilie an, aber nur weil man adlig ist, ist man nicht perfekt. Und natürlich, so ist Casimirs Familie auch nicht perfekt gewesen, denn sie hat einen Bruder gehabt, der ganz, ganz schlimm spielsüchtig war oder ist. Ja, quasi die Familie in den finanziellen Ruin getrieben hat, was ja dann dazu geführt hatte, dass der Vater von Casimir quasi die Schulden, also den Bruder freikaufen musste, aber dann nicht mehr genug Geld hatte, um sich selbst freizukaufen und dann schlussendlich im Gefängnis ermordet worden ist. Was ja Casimir richtig hart getroffen hat, also das, wenn man sie jetzt kennenlernt oder da gibt es ja diesen Bruch in der Living Story 1, wo sie anfängt, darüber zu erzählen. Das betrifft sie ja heute noch ganz, ganz schlimm, oder das hat sie ganz, ganz schlimm zugesetzt. Denn aufgrund dessen, dass ihr Vater gestorben ist, ihr Bruder ist quasi nutzlos, also mit dem kann man nichts anfangen. Und die Mutter so ist formuliert. Ganz früh gestorben. War übrigens auch eine Messmerin, die Mutter. Mhm. War sie quasi komplett alleine auf sich gestellt und wurde ein Stück weit aus diesem Adelskreis verbannt oder verstoßen, denn durch die ganzen Schulden wurden alle Habgüter von der Familie und das ganze Haus und alle Gegenstände quasi konfisziert und sie hatte nichts mehr außer den Stab, den sie heute ja noch trägt. Das ist ein Stab von ihrer Mutter. Mhm. Und ich glaube, ein Teddybär hat sie gesagt, dass sie den mitgenommen hat, den sie als Kind immer hatte. Und sonst hat sie nichts mehr gehabt.
Ich finde sie halt ganz, ganz süß, ne, in diesem Verhalten. So. Das ist so ein bisschen so dieses, ich trage noch so ein bisschen das Erbe meiner Familie mit.
Ja.
Ja, sorry.
Und so ist sie dann quasi, ja, das ist natürlich, gerade wenn man in der Adelsfamilie ist, also wenn man einen Menschencharakter spielt oder mehrere Menschencharaktere gespielt hat und einmal in der Adelsfamilie gespielt hat und einmal in der als Armer, dann merkt man schon den Unterschied, welches Milieu hier herrscht. Und das war für Casimir natürlich auch sehr, sehr schwer. Und sie war auf der Suche nach einem neuen oder nach einer neuen Arbeit, weil sie muss ja irgendwie überleben. Und ist dann irgendwann zu der Detektei Delacroix gekommen oder darauf gestoßen und lernte dadurch dann Marjorie Delacroix oder Delacroix, wie auch immer. Marjorie kennen, die wir auch gleich nochmal näher erläutern würden. Aber sie hat quasi bei ihr angefangen und dann quasi haben sie dieses Zweier gedruckt, damals schon gegründet in dieser Detektei. Was für Logan damals, also Logan ist ja auch näher adlig, sage ich jetzt mal, aber als er damals die Marjorie aufgesucht hat, war der super verwundert. Da gibt es auch noch eine Cutscene oder eine Story-Instanz in dieser Sackgasse.
Die ist also ganz, ganz magisch, die Cutscene.
Wo die Charaktere quasi eingeführt werden oder wo darüber erläutert wird. Und das Logan ist ja super verwirrt, wie so ein Adliger, wie Casimir eigentlich hier in dieser, ja, Gosse kann man schon fast sagen, in diesem Hinterhof sein Unwesen treibt und was aus ihr eigentlich geworden ist. Also sie ist wirklich von ganz weit oben nach ganz unten gefallen und musste davon jetzt wieder sich quasi nach oben kämpfen, ganz alleine. Sie hatte niemanden, ich weiß gar nicht, was aus ihrem Bruder geworden ist, aber das spielt wahrscheinlich
das,
immer noch.
Das weiß aber auch keiner und da gibt es keine Informationen, genau.
Der ist wahrscheinlich nach Elona und hat dann Casino
gegründet. Ja, er ist da drin in dem Casino die ganze Zeit.
Ja. Genau, aber sie, ab dem Zeitpunkt war sie quasi mit Marjorie zusammen, beziehungsweise mit ihr zusammen gearbeitet, bis es eben dazu kam, dass aufgrund von Geschehnissen, die wir bei Marjorie gleich nochmal erwähnen würden, diese Detektei hat sich natürlich einen Namen gemacht und war dann ganz, ganz wichtig für die Living Story 1, die wir so als GW2-Spieler ja nicht mehr kennen. Also man könnte sie kennen, aber man kann sie nicht mehr nachspielen, sagen wir es so. Und was da passiert ist, kannst du ja vielleicht sagen, weil du sie ja aktiv gespielt hast. Also ich könnte es auch jetzt noch sagen, aber...
Ja, das muss man auch jetzt gar nicht, ich wollte es auch gar nicht, wir haben es in der Vorbesprechung schon mal kurz angesprochen, da muss man jetzt auch gar nicht so krass ausführen. Im Prinzip würde ich jetzt einfach nur...
Ja, nee, einfach nur diesen Überding meine ich jetzt.
Was meinst du jetzt? Ja, also Kasimir und Marjorie, also Kasimir gerade auch im Verbund immer mit ihr, durch diese natürlich, sie haben dann später auch eine Liebesbeziehung, das heißt später, sie haben eine Liebesbeziehung und die Liebesbeziehung sorgt natürlich dafür auch, dass hier zum Teil auch ganz dramatische Szenen natürlich auch in der Living Story 1 schon eintreten, im Sinne von, bist du tot oder bist du tot, Schatz, wie geht's dir, ist alles gut, und das ist wirklich, das hat dem Ganzen auch eine sehr schöne Tiefe gegeben, und es ist natürlich so, dass gerade auch Kasimir als Mesmerin hier, zum Beispiel auch, als dann die erste große Illusion einmal auftaucht, das ist dieser Turm der Albträume, genau. Den kennen wir vielleicht noch, also auch hier von ihrer krassen Organisation, dem Mesmer-Kollektiv, ausgeschickt wird, das zu untersuchen. Übrigens, das Mesmer-Kollektiv haben manche vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, ist auch so eine Organisation, über die wir gar nichts wissen. Einfach nur
erwähnt Marjorie, glaube ich, nur beiläufig mal.
Ja, genau. Sie erwähnt das sogar auch beim Turm der Albträume, also hat das damals erwähnt, dass sie hierher geschickt wurde von denen als Auftrag, um diese Illusion zu untersuchen, weil sie hat, oder das Mesmer-Kollektiv hat praktisch die Ahnung gehabt, dass das nur eine Illusion ist, dass der Turm da eigentlich steht. Und am Ende des Tages ist es im Prinzip so, dass Kasimir und Marjorie uns jetzt während der gesamten Geschichte begleiten, aber eher als Sidekicks. Und das ist ein bisschen schade, ausgenommen, und das ist ein ganz wichtiger Charakterzug von Kasimir, was jetzt wir noch gar nicht so erwähnt haben. Kasimir ist unglaublich gottesfürchtig. Ja, das heißt, in der Geschichte kriegen wir das am Anfang gar nicht so mit. Sie erzählt zwar immer wieder von den Göttern, Götter hier, Götter da, aber als dann herauskommt, dass der Lazarus eigentlich Balthasar ist und Balthasar böse Ziele verfolgt, verliert sie ihren ganzen Glauben. Und diese Szene hat mich auch sehr beeindruckt im Sinne von, dass dieser Charakter so gebrochen ist, weil natürlich sozusagen sie hat alles verloren, sie hat ihre Familie verloren. Die Götter waren sozusagen das Letzte, natürlich neben ihrer Liebsten, woran sie so geglaubt hat, woran sie sich festhalten konnte, und das zerbricht auch noch vor ihren Augen. Ja. Und das hat halt, also das ist wirklich dieses ganz fromme Verhalten von ihr, das merkt man auch, sie ist halt niemals vulgär, sie ist niemals böswillig, sie ist ein unglaublich netter Charakter, und das liegt auch natürlich daran, dass sie sich sozusagen an die Lehren der Sechs hält, aber das zerbricht sie komplett. Dann dem Moment. Sie ist dann auch, glaube ich, komplett. Ich glaube, sie sitzt sogar in der Instanz am Boden so richtig. Sie ist
abgehauen.
Aber sie ist geflohen. Sie konnte es nicht mehr aushalten. Sie
hat sogar Marjorie liegen gelassen.
Ja. Und er hat halt, also das ist ganz klar, bei Kasimir sieht man die Identitätskrise auch durch ihre Vorgeschichte. Das ist vielleicht ganz spannend, wenn es um die Geschichte geht.
Finde ich auch wichtig, dass die Entwickler das quasi eingebaut haben, weil das ja dann quasi als Sinnbild oder als Leitbild oder Beispiel für Menschen, für alle Menschen ja dann zeigen kann. Also später ja, dann merkt man das ja noch mit Saphira nochmal, aber alle Menschen, und gerade wenn du jetzt einen Menschen selbst in GW2 erstellst, dann wählst du ja aus, welchen Gott der dich gesegnet hat und alles mögliche, und die Menschen sind ja super wichtig, die Götter sind ja super wichtig für die Menschen, und das mit Kasimir eingebaut worden ist sehr hilfreich, um zu verstehen, dass dieser Bruch wirklich auch Folgen hat. Also die hätten es auch einfach weglassen können. Und klar hätten dann ganz viele Leute gesagt, ja, das, also man selbst, wenn man Mensch spielt, hat es ja einen selbst gar nicht getroffen, dass es jetzt Balthasar ist. Ja. Jetzt im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Silvaris in HOT oder Norn in der Eisblutsaga, war das als Menschencharakter für den Spieler selbst nicht so dramatisch. Deswegen war das super wichtig, dass ein Mensch oder Kasimir quasi voranführend als Mensch darstellt, wie man in diesem Zwiespalt ist eigentlich. Also sie weiß, es ist falsch, also sie weiß, der Gott ist jetzt ihr Feind, aber sie kommt nicht über diese Religion quasi hinweg. Also da ist der Glauben, steht dann eigentlich mit der Wahrheit oder der Wirklichkeit.
Genau. Ja.
Dann würde ich eigentlich auch sagen, dass es hier eigentlich mit Kasimir auch schon zu Ende geht.
Das klingt aber nicht gut. Das darfst du Marjorie nicht sagen, dass es mit Kasimir zu Ende geht. Die Arme. Kleiner Spaß am Rande. Kommen wir zum letzten Charakter, zu Marjorie. Ich würde nur ganz kurz an Anfang gerne machen. Marjorie wird halt für uns so spannend, weil Marjorie im Prinzip nicht nur jetzt auf dem Cover von End of Dragons drauf ist und die generell. Genau, und generell so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen zu kurz kommt. Sie ist auch kantanische Abstammung. Das heißt, sie hat also auch offensichtlich, sie ist also eine Nachfolgerin, sage ich schon, ein Kind einer kantanischen Familie und ist jetzt, glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob die Familie auch im im Kanterviertel gelebt hat. Ich glaube doch, sie hat schon da gelebt, genau.
Ihre Eltern haben da gelebt.
Genau, und im Prinzip einfach eine ganz normale Arbeiterfamilie ist also wirklich auch das nochmal vielleicht nur ein ganz, ganz klares Zeichen, dass also Marjorie als Vertreter des armen Bürgertums zusammenkommt mit einer Vertreterin des eigentlich sehr reichen Adels. Ist auch eine sehr, sehr schöne Verbindung von zwei Menschen in dem Fall. Und sie ist also wirklich eine Person, die im Prinzip auch über ihre Wurzeln offen spricht. Sie ist also aus Kanter kommend. Und wie gesagt, sie ist also eine, und das ist ganz spannend, nicht nur eine Detektivin. Ja, das ist ein sehr, sehr, übrigens ein sehr spezieller Job, finde ich, für eine mystische Welt. Das ist, kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen, ja, dass es so ein Detektiv so gibt. Das habe ich, ja, das.
Außer mir natürlich.
Ja, alles klar. Und sie ist auch eine Nekromantin, das ist ganz spannend. Das heißt, sie ist die, die auch immer wieder durch Nekromantie im Prinzip eine Rolle spielt. Auch ist die Nekromantie bei ihr im Prinzip auch in der Geschichte schon immer ein treibender Faktor, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Ja, denke ich zum Beispiel nur mal an ihre Rolle, sich mit bestimmten Charakteren länger zu beschäftigen, wie zum Beispiel Mossad, Lazarus und Co., weil sie halt was mit Nekromantie zu tun haben könnten oder beziehungsweise selbst von den Toten auferstanden sind, wie bei Joko und Co. Und das ist halt ein sehr cooler Charakter, der aber meiner Meinung nach, jetzt kommst du gleich wieder mit der Schwester, nicht ich weiß genau, nicht die Tiefe bekommt, die ich bräuchte. Also Marjorie ist neben Kasmir ein bisschen unscharf, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde zum Beispiel, da ist geschichtlich zu wenig bekannt, ausgenommen natürlich diese Geschichte, die du jetzt gleich nochmal anbringst mit Sicherheit, du kannst das bestimmt besser erzählen als ich, mit dem kleinen Jungen, ja, mit dem Geisterjungen. Und vorneweg will ich nochmal ganz kurz sagen, wir lernen auch ihre Schwester kennen von Machu, die auch Teil der Seraphen ist, die leider stirbt, ja.
Lieben und kennen und lieben lernen.
Die man natürlich nicht lieben lernen kann, weil man sie nicht mal eine, die hat nicht mal 10 Minuten Screentime, nicht mal 5.
Doch, die hat sogar mehrere.
Ach, hör Stories. Auf, hör auf, die macht nichts. Aber die gut.
Hat sogar ein eigenes
Franz, Mini. Könntest du vielleicht einfach was hinzufügen? Bitte schön.
Also, erstmal natürlich richtig, sie ist neben Detektivin und vorzeigekantanische Bürgerin, ist sie Nekromantin. Und das findet, ich glaube, man kriegt das entweder in der Dragon Response Mission mit oder halt, wenn man Yavi kennenlernt. Aber Marjorie hat damals mit Yavi zusammen Nekromantie quasi studiert oder, keine Ahnung, weiß nicht, Leichen seziert. Auf jeden Fall haben die es zusammen gelernt und deswegen kennt sie Yavi schon vor uns.
Ganz kurz nochmal, Yavi, über die sprechen nochmal natürlich, wenn wir über die Non sprechen, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir übergehen die, ne?
Okay. Ja. Und war damals halt von ihr so fasziniert, weil die so energisch das alles gelernt hat, gerade weil Yavi ja auch durch ihre Vorfahren oder durch ihren Namen, ähnlich wie Logan jetzt mal im Schatten von den Vorfahren steht. Also das vielleicht nochmal erwähnt, dass sie auch schon, also dass die Charaktere untereinander auch schon Geschichten haben, bevor sie jetzt dem Kommandeur oder dem Spielercharakter vorgestellt werden. Aber wie du schon gesagt hast, mit diesem kleinen Jungen, Marjorie war damals tatsächlich auch in der Ministerialwache, also die zum Beispiel von Caudecus quasi angeführt worden ist. Also jetzt schließt sich der Kreis, dass alle Charaktere mit irgendwie untereinander miteinander zu tun haben. Und hat da quasi auch gedient und gearbeitet, bis es zu dem Vorfall kam, dass ein kleiner Junge namens Mendel, also das wird alles auch in der, also es gibt hier so ein, ich weiß nicht, was, ein Blogpost, aber auf jeden Fall so ein
Story. Ja, genau, so ein Story.
So zwei Teile über Marjories Geschichte. Und da wird eben erwähnt, dass der kleine Junge gesehen hat oder Augenzeuge geworden ist oder Augenzeuge war, wie eine Frau von einem von einer Wache quasi entführt worden ist und dann für dunkle Rituale oder irgendeinen dunklen Zauber benutzt worden ist und die ist dann halt gestorben. Und der kleine Junge hat es gesehen und aufgrund dessen sollte er quasi jetzt gefangen genommen werden, dass er nichts ausplaudert, weil das ja nach außen hin was Zwielichtiges ist und die Wache ist ja eigentlich für die Bürger da und jetzt geht sie gegen die Bürger vor, das kann ja nicht sein. Da ist Marjorie dann zusammen mit einem anderen, mit einer anderen Wache dann quasi losgezogen, haben den Jungen, also das war ein ganz armer Junge, von der Straße aufgelesen und die andere Wache hatte eigentlich also die Aufgabe, das Kind zu töten, was sie dann gemacht hat. Und davon war Marjorie dann so schockiert und angeekelt und, und keine Ahnung was, nicht alles, dass sie dann komplett der Wache den rückgekehrt hat. Also sie ist dann, hat die Wache verlassen. Ja. Und jetzt kommt nochmal dieses Nekromantie und Geister und Toten Thema zum Einsatz, denn der Geist des Jungen tritt ja dann zum Vorschein. Marjorie war ja damals schon Nekromantin und wollte da mit dem Jungen quasi reden und das quasi, also den Geist zum Ruhen, also zur Ruhe betten, also sagen, was da eigentlich passiert ist und dass es ja eigentlich nicht so gemeint habe, so sorry, dass wir dich gekillt haben. Und dann gab es ja dann einen anderen Zauberer, der quasi dann dafür verantwortlich war, dass dieser Geist dann verschwunden ist. Also Marjorie konnte nicht mit dem reden. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Junge seine Waffen an Marjorie weitergegeben hat. Und das sind auch die Waffen, also der Dolch und die Axt, diese zwei Schlangenwaffen, die Marjorie bis zur Living Story 3, glaube ich, führt. Das ist quasi so eine Hintergrundstory, die man auch nicht von Anfang an kennt. Die ist ja.
Das weiß man auch nicht, wenn man das nicht durchliest. Man weiß es nicht. Also es gibt auch keinerlei Hinweis darauf.
Bookcover oder so, wo das erwähnt wird.
Ja.
Genau, und dann, was auch nicht erwähnt wird, was da, wenn man das nicht durchliest, ist, dass sie eigentlich der Abtei Domant angehört. Was ich super faszinierend finde, weil das gar nicht, also die Orden werden.
Aber warte mal, ist das bei ihr nicht so ein eher, sie steht mit denen in Kontakt? Ist es ja, wirklich
sie
ist eine Zugehörigkeit? Teil der wirklich? Mann, okay.
Sie ist als Offline, also sie wird quasi als Offline sozusagen.
Ah, das war das, okay, weil ich. Weil ich weiß, dass sie jetzt nicht offiziell als Mitglied.
Genau,
oder als aktives Mitglied eben vorgestellt wird.
Interessant, genau wie in dem Grund, weil du, was du gerade gesagt hast, weil die Orden werden zwar als super wichtig immer dargestellt in der Story und dass es ja nur diese drei Orden gibt und jeder ist anscheinend ein Teil davon und wenn nicht, dann bist du halt nichts. Und von allen NPCs, die mit dem Spielercharakter interagieren, weiß man gar nicht, ob die überhaupt jetzt dem Orden zugehören oder nicht. Und dass man erfährt, dass Marjorie eigentlich der Abtei angehört, finde ich schon interessant zu wissen.
Glaubst du, das habe ich mir nämlich immer gedacht, dass sie solche Sachen einstreuen, auch loremäßig, einfach nur um sozusagen einfach den Charakter besser verstehen zu können? Also im Sinne von, weißt du, was ich meine? Dass du sagst, okay, sie ist bei der Abtei Domant, das heißt, sie ist eher auf Geisteswissenschaften aus und nicht auf Gewalt oder so, weißt du?
Nee, macht auch nur Sinn aufgrund dessen, weil sie ja gerade mit Nekromantie, also Trahan war ja auch ein Nekromant, da ist, glaube ich, die Abtei Domant schon das Beste, was man da machen kann, weil die ja da bestimmt sehr viele Bücher drüber haben. Aber wie du schon gesagt hast, sie wird nicht mehr als offizielles Mitglied aufgeführt, weil sie jetzt sie hat zwar den Vertrag unterschrieben, aber ist jetzt im Ruhestand. Also sie steht noch im Kontakt mit den einzelnen Mitgliedern, aber sie agiert jetzt nicht mehr im Namen des Ordens, also sie assoziiert sich nicht mehr damit. Ja, und so kam es eigentlich, dass sie Marjorie jetzt ihr eigenes Ding gemacht hat und dann als Detektivin diese Detektei in dieser Sackgasse gegründet hat, zu der dann auch Kasimir kam.
Man sagen muss, dass ihr Detektivjob auch eher suboptimal lief, weil im Sinne macht sie seitdem eigentlich nichts mehr Detektivarbeit. Ja,
sie hatte nur diesen einen Auftrag gehabt, ja. Wo es ja um den Mordfall geht, wo Maitrin hintersteckte. Ja. Aufgedeckt hat und den hat sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie den von Logan bekommen hat, aber ich glaube schon.
Also oder Logan hat das übermittelt, den Auftrag.
Also eingefädelt. Ja. Und sie hatte ja dieses Mysterium und die Person E war ja früher super, super präsent, weil Marjorie ja auch quasi von E alle Informationen bekommen hat, die sie damals hatte als Detektivin. Und der Spielercharakter an sich, gerade wenn man Menschen spielt, hat ja auch immer Kontakt zu E gehabt. Und das ist mittlerweile, ist E quasi verschwunden, also man hört gar nichts mehr von ihm. Aber früher war das so ein Mysterium.
Das Ding ist halt, was ich halt mir vorstellen kann, ist einfach durch ihre Geschichte auch und dass sich halt E auch eingeschaltet hat, als es mit dem Jungen war. Könnte halt sein, dass E in End of Dragons noch eine Rolle spielt. Vielleicht war es einfach jemand, der...
E wegen End of Dragons.
Ja, beziehungsweise jemand, der einfach zu der Zeit, deshalb hören wir seitdem auch nichts mehr, einfach nach Kanta gereist ist oder nach Kanta zurückgereist ist. Vielleicht einfach jemand, einen Gönner, einen Freund, der die Familie von Marjorie kannte. Warum lachst der da? Wie ein Gönner oder was? Oh Gönner mein Gott, ey. Nein, also ein Gönner ist einfach jemand, der also ihr Gutes möchte.
Gönjamin.
Ein richtiger Gönjamin, nein. Und da einfach vielleicht ja seine Finger mit im Spiel hat. Auf jeden Fall ein loses Ende der Lore, muss man mal sagen. Das ist das einzige lose Ende, was ich kenne, was halt sozusagen im Sand verlaufen ist. Leider bisher. Mit dem E-Kürzel, aber das, wie gesagt, ist jetzt auch kein Inhalt der Episode. Marjorie aber auf jeden Fall Charakter, der, wie gesagt, für mich einfach jetzt auch, wenn man so darüber spricht, der hat noch nicht genügend Screentime gehabt. Ich hoffe, das wird jetzt in End of Dragons besser. Im Sinne von tiefgründiger Screentime. Ich brauche nicht viel, ich brauche gutes Screentime.
Ja, also für mich persönlich, ich habe ja schon zu Kassel gesagt, dass sie Platz 2 ist. Marjorie ist bei mir Platz 1.
Was?
Tatsächlich. Von den Charakteren, die wir heute
abgehandelt
haben. Okay. Aufgrund dessen einfach, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen biased, aber sie hat ja schon diesen asiatisch angehauchten Stil. Klar, wenn es Richtung Asien geht oder so, wenn ein Charakter in GW2 von oder asiatische Herkunft hat oder aussieht, als hätte er asiatische Herkunft, das ist natürlich Kanta. Und aufgrund dessen, dass sich das so für mich damals noch so unbekannt war, war Marjorie ein Charakter, den ich super faszinierend fand. Und dann halt natürlich, sie hat noch drei Schwestern oder hatte drei Schwestern, von denen man weiß, dass zwei verheiratet sind und eine ist ja Belinda gewesen. Also Belinda lernt man ja auch in der Living Story 2, beziehungsweise erstmal, glaube ich, in der Living Story 1 schon kennen. Später dann Living Story 2 und als Geist dann Living Story 3. Ist ja auch ein super krasser und gut geschriebener Charakter. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Hate von dir, aber ich fand...
Nein, das ist kein Hate. Das
als Belinda eingeführt worden ist, als sie zum man stand ja in der Brisbane-Wildnis vor diesem Portal zur Trockenkuppe.
Ja.
Und da hat man Belinda also das erste Mal als Spielcharakter mit ihr gesprochen und als sie zu mir gekommen ist oder es rausgekommen ist, dass es die Schwester ist, weißt du ganz genau, wie ich da war, so krass, das ist die Schwester, wie cool, oh mein Gott, jetzt lernt man die alle kennen und geil, was hat die eigentlich für ein Schwert und oh, ich freue mich voll für Marjorie und dann wurde es ja so etabliert, dass sie ja dann Kasimir auch kennenlernt und die können ja noch miteinander reden und dann musste sie ja gehen und deswegen war ich richtig krass. Also ich habe ein bisschen geweint, als sie gestorben ist, aber ich finde, Marjorie ist von den Charakteren neben Jenna der Charakter, der in nächster Zeit, glaube ich, ja, wobei, ja, neben Kasimir und Jenna, der Charakter, der in nächster Zeit, glaube ich, das größte Potenzial hat, noch irgendwas zu bieten. Ich glaube, Marjorie, gerade weil die beiden im Cover von End of Dragons sind, ist nicht ohne Grund. Das hat Arena nicht wahrscheinlich schon einen Grund dafür gemacht, warum. Vielleicht ist ja auch eine der Schwestern irgendwie jetzt irgendwie im Adelsstand in Kanta oder sowas. Weiß man ja nicht. Also ich glaube, Marjorie ist unser Joker, wenn es nach Kanta geht. Und deswegen finde ich, ist sie für mich der beste oder der Charakter, den ich am meisten mag. Und sie, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch einfach, weil sie geil ist. Also nicht geil im Sinne von ja, sondern im Sinne von das ist halt dieser Edgelord-Charakter.
Naja, ich weiß, was du meinst.
Und trägt dann Großschwert und was weiß ich nicht alles. Und sie ist auch immer so, sie ist mehr dieser Haut-drauf-Mensch. Also sie ist das Gegenteil von Kasimir. Also Kasimir ist ja mehr zurückhaltend und Marjorie ist ja mehr so, ach nö, ich gehe jetzt einfach Lazarus hinterher, das ist so die größte Bedrohung, die wir momentan haben, aber ich werde einfach mit dem Kaffee trinken und dem einfach überschatten und macht ihr mal euer Zeug, ich bin dabei weg. Also sie macht einfach, wenn sie irgendwas interessiert, dann macht sie das einfach und das finde ich super spannend bei ihr.
Ja. Ja, gut, also guter Monolog zum Ende, würde ich einfach sagen.
Du einfach nur so,
ich habe so mal ganz kurz nochmal nach Marjorie geguckt, aber mir fällt da auch nichts mehr ein. Zu Marjorie ist es so der Charakter, bei dem ich so am wenigsten sagen könnte. Und ja, damit wären wir eigentlich durch.
Ja.
Mit unseren 5 Charakteren. Wie gesagt, nochmal, seht uns nach, dass wir jetzt nicht irgendwie über 50 Menschencharaktere sprechen können, sonst geht das Ding ja 55 Stunden lang. Können schon. Ja, wir könnten, aber es ergibt halt keinen Sinn. Und ja, dann würde ich einfach sagen, Franz, ich bedanke mich. Ich möchte mal ganz kurz von dir hören, welchen Charakter du jetzt noch hinzugenommen hättest, hätten wir noch mehr Zeit. Was hat dir jetzt noch gefehlt für einer?
Ich glaube, ich hätte in Zusammenhang mit Logan vielleicht Gwen noch erwähnt, gerade wenn wir jetzt GW1-Story noch ein bisschen weiter erläutern. Da könnten wir jetzt auch noch Rurik mitnehmen. Das ist immer die Frage, weil man kann viele Charaktere erwähnen, also was wie Fahren oder sowas, Fahren als Beispiel, die präsent sind, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so wichtig sind. Und Anis wäre so, zum Beispiel so ein Charakter, der in die Kategorie Fahren für mich fallen würde, die super viel hergeben könnte, gerade durch die glänzende Klinge, weil sie ja dann quasi als Anführerin der glänzenden Klinge dann dargestellt wird und man davor ja schon weiß, dass es die rechte Hand von Königin Jenna ist. Also es ist ein Charakter, der sehr viel noch Verstecktes hat, das er zeigen kann, aber man weiß eigentlich nicht so viel davon. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, jetzt die mit reinzunehmen, aber es wäre eine Möglichkeit. Bei dir?
Ja, also bei mir wäre es wirklich ganz einfach nur Quen, glaube ich, die ich noch hinzufügen würde. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal.
Gibt es überhaupt noch
als Nee, das ist einfach so, ich weiß nicht, weil der Rest ist halt einfach so, die meisten sind halt wirklich irgendwelche Königsadligen, Krieger, Generäle, ja. Das ist alles so, alles immer das Gleiche, deshalb, ja.
Man erfährt ja natürlich hier Visier Kilbronn und
ganzen
Könige, Kandesal und was weiß ich nicht, wie die
alle heißen. Ja, kannst du alle über einen Kamm scheren, ganz ehrlich, willst du nicht sehen, so. Ja.
Sind für die Story oder für die Menschen, wenn man jetzt selbst ein Mensch ist, sind die wichtig, aber die haben jetzt nicht wirklich einen großen Einfluss auf die ganze Geschichte, also die oder die Geschehnisse im weiteren Verlauf, also
ja,
so nur episodenweise, sage ich jetzt mal. Also die ganze Ohrgeschichte, klar ist es nett zu wissen, dass die ganzen Augen von Seitan eigentlich jetzt irgendwie die Geister der Menschenkönige sind oder so und die dann von Seitan quasi versklavt worden sind, aber das braucht man in HOT, juckt es ja auch keinen mehr, deswegen. Ist das dann schon wichtiger oder besser, dass wir das jetzt so gemacht haben, dass wir die Charaktere drangenommen haben?
Mir ist, weil du nochmal, gerade auch wegen Ohren so, ne, mir ist da was zu Ohren gekommen. Kleiner Spaß am Rande. Hallo! Nee, gut. Ja, dann würde ich sagen, ich bin wieder mal überrascht, ich sage es mal umfassend, wie auch solche Charaktere eingehen können. Ich immer wieder bei den Vorbesprechungen bin ich so, oder bei den Vorbelegungen bin ich immer so.
Ich hätte Belinda reingenommen.
Nein, bin ich immer so der Kandidat für. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dazu so viel sagen kann, aber ich muss ehrlich wieder sagen, auch hier zeigt sich wieder mal, wie umfassend zum Teil auch Charaktere verknüpft sind, dass dann eben der eine Mann vom anderen Mann Bilder im Schlafzimmer hängen hat. Das zeigt halt hier auch die Vielschichtigkeit von manchen Charakteren.
Und die Wichtigkeit
vor allem, genau. Und dann würde ich einfach sagen, Franz, ich bedanke mich bei dir. Es war mir eine große Freude. Und
ja. Halt, welcher Charakter war für dich?
Ach so, der wichtigste Menschencharakter. Ja,
also von denen, die wir jetzt vorgestellt haben.
Nee, der wichtigste auf jeden Fall. Also ich habe zwei auf einer Stufe, das sind Jenna und Kasimir. Nee, einfach weil sie beide Jenna wegen dem, mit diesem, wo wir schon gesprochen haben, diese Coolness. Eigentlich ist Jenna auf Platz 1 und dann kommt Kasimir, aber Kasimir ist halt durch dieses auch mit dem Götter, diese Verletzlichkeit, die gezeigt wird, dass sie halt so auch so diese emotionale Schiene auch herausholt, finde ich halt auch super gut. Deshalb sind beide so auf einer Stufe. Und dann kommt Marjorie, dann Caudicus, dann Logan. Logan ist natürlich auf dem letzten Platz, ganz ehrlich. Kann man auch nicht weiter vorne hinsetzen. Also, naja, reden wir nicht drüber. Ja, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt,
wir verlieren uns in Geschichte.